Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da haben wir Ihnen ein kleines Asien-Spezial mitgebracht. Neben der neuen China-Strategie der Bundesregierung stellen wir Ihnen ebenfalls den japanischen Markt mit seinen Chancen und Risiken vor. Es ist Donnerstag, der 13. Juli und ich bin Lena Jesberg.
Dear Prime Minister Kishida, dear Fumio, Japan and the European Union share a genuine bond that we can be proud of. We are reliable partners, we are reliable friends for greater peace and security in the world, and that will continue. I thank you.
Ja, das war Charles Michel, der Ratspräsident der EU. Diese Worte hat er heute anlässlich des EU-Japan-Gipfels an den japanischen Premierminister Fumio Kishida gerichtet. Und schon hier wird das freundschaftliche Verhältnis, das wir mit Japan pflegen, sehr deutlich, finde ich. Ja, und wenn man Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuhört, dann wird noch etwas ganz anderes deutlich. Nämlich, Japan ist auch ein wichtiger strategischer Partner.
So in conclusion, it was an excellent summit with tangible outcomes. We need each other more than ever for our security and our economic resilience, and we are closer than ever. Thank you very much.
Ähnlich schmeichelnd wie die beiden EU-Präsidenten dürfte manch Anleger aktuell über Japan sprechen. Denn der japanische Aktienindex Nikkei, der ist nach einer beachtenswerten Kursrallye erst kürzlich auf ein 33-Jahres-Hoch gestiegen. Wir wollen den heutigen Tag zum Anlass nehmen, um den japanischen Markt einmal besser kennenzulernen und ihn besser zu verstehen. Mein Kollege Martin Kölling, der berichtet seit 20 Jahren aus Tokio und wird uns später über die Chancen und Risiken für Anleger aufklären, die sich im Land der aufgehenden Sonne umsehen wollen. Auf unserer mentalen Reise nach Japan machen wir zunächst aber mal einen Zwischenstopp, etwas weiter westlich in China. Die Bundesregierung hat nach langen Diskussionen heute die erste China-Strategie in der Geschichte der Bundesrepublik verabschiedet. Ein Ziel ist es, kritische Abhängigkeiten in der Wirtschaft zu reduzieren. Ein großer Schritt mit Konsequenzen für deutsche Unternehmen, den unsere Hauptstadtkorrespondentin Dana Heide gleich für uns einordnet. Vortritt hat aber mein Kollege Jan Marlin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Jan, du hast die wichtigsten Infos zu den Märkten heute für uns zusammengefasst. Hallo.
Hallo, Lena.
Ja, und die gute Stimmung der Anleger von gestern, die hält auch heute an. Das sind schon mal gute Nachrichten. Der DAX, der liegt im Plus. Was sind die wichtigsten Themen heute?
Ja, heute sind es im Prinzip noch so die Nachwirkungen der US-Inflationszahlen von gestern. Die sind immer noch zu spüren. Der DAX hat sich jetzt immer weiter ins Plus vorgearbeitet. Aktuell liegt er so bei 0,9% im Plus. Gestern war es ja so, die Inflationszahlen sind besser ausgefallen als erwartet. Besser heißt niedriger als erwartet. Und das schürt die Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank, die Fed, ihre Zinserhöhungen bald beendet. Und Zinserhöhungen sind ja an der Börse sehr unbeliebt. Und jetzt setzen Investoren zunehmend darauf, dass die Fed vielleicht schon im Juli das letzte Mal die Zinsen erhöht. Das ist so das Gesamtumfeld. Bei den Einzelwerten laufen heute Technologiewerte besonders gut, zum Beispiel der Chipkonzern Infineon oder SAP. Und auf der Verliererseite auffällig ist die BASF-Aktie. Da können wir ja gleich auch nochmal genauer drüber sprechen.
Sehr gerne. Jetzt hast du schon ein bisschen was über die Fed erzählt. Sprechen wir noch über die Europäische Zentralbank. Die hat heute nämlich die Protokolle ihrer Juni-Ratssitzung veröffentlicht. Gibt es da irgendwelche Hinweise zu weiteren Zinserhöhungen hier?
Ja, die gibt es. In den Protokollen gibt es noch mal ein klares Signal für eine Zinserhöhung im Juli. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte das ja auch schon in ihren Reden und auch in ihrer Pressekonferenz im Juni anklingen lassen. In den Protokollen heißt es jetzt so sinngemäß, dass noch mindestens zwei aufeinanderfolgende Zinserhöhungen im Juni und im Juli nötig wären, um das Inflationsziel zu erreichen. Die im Juni hat es ja schon gegeben, dann käme jetzt noch Juli dran. Und es wird aber auch die Option noch offen gehalten für eine weitere Zinserhöhung, auch im September. Insgesamt sind die Protokolle, wie man im Notenbankersprech so sagt, hawkisch, also falkenhaft. Damit ist gemeint, dass sie eher auf eine weitere Straffung der Geldpolitik hindeuten.
Dann lass uns noch, du hast es schon angekündigt, über den Chemiekonzern BASF sprechen. Die Aktie gehört heute zu den größten Verlierern im DAX. Was steckt dahinter? Was läuft da verkehrt?
Ja, BASF hat gestern Abend eine Gewinnwarnung rausgegeben. Und es prognostiziert jetzt das Ergebnis in diesem Jahr eines der schwächsten in den vergangenen 15 Jahren werden wird. Damit folgt BASF auch anderen Konkurrenten wie Lanxess, Evonik, Clariant, die ihre Prognosen vorher schon nach unten geschraubt haben. Ein wichtiger Grund bei BASF ist, dass der Konzern jetzt pessimistischer ist für China. Dort hatte er eigentlich darauf gehofft, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr stärker wieder anzieht. Und da ist man jetzt vorsichtiger. Aktionären kam die Gewinnwarnung natürlich nicht gut an, aber die Verluste sind jetzt auch nicht riesengroß. Das liegt, glaube ich, daran, dass viele das schon befürchtet hatten.
Jan, und damit danke ich dir ganz herzlich für deinen Überblick.
Gerne.
Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today wie immer keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient ausschließlich Ihrer Information. Jetzt zum Thema des Tages, die China-Strategie der Bundesregierung. Die steht unter dem Motto De-Risking statt Decoupling. Unsere Korrespondentin Dana Heide war selbst lange für das Handelsblatt in China, berichtet aber mittlerweile aus Berlin für uns. Also die perfekte Ansprechpartnerin für eine kurze, zusammenfassende Einordnung zu diesem Thema. Hallo Dana.
Hallo Lena.
Dana, liegt es an Chinas Nähe zu Russland, dass die Bundesregierung eine solche Strategie für notwendig hält? Oder was waren die Gründe dafür?
Ich würde sagen, es ist vielleicht Teil dessen, aber die Ampelkoalition hatte sich ja schon vor dem Beginn des Krieges darauf verständigt, dass sie in dieser Legislaturperiode erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine China-Strategie erstellen will. Die China-Strategie wurde gewissermaßen unter dem Motto erstellt, das unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen hatte, dass da ist, wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern. Also man geht davon aus, dass China sich unter Staats- und Parteichef Xi Jinping stark verändert hat, nach innen repressiver, nach außen offensiver, so ähnlich wird es immer gesagt. Und dass China im Krieg Russlands nun gegen die Ukraine zu Moskau hält, hat in den Hauptstädten auch für schwere Irritationen gesorgt. Und das hat natürlich auch da reingespielt bei der Erstellung der China-Strategie, dass man es jetzt eben mit einem China zu tun hat, das an der Seite Russlands steht, das für eine neue Weltordnung eintritt und man deswegen eben seinen Umgang mit der Volksrepublik neu aufstellen muss.
Also kann man durchaus von Spannungen in den deutsch-chinesischen Beziehungen sprechen, ja?
Ja, das würde ich schon sagen. Also in gewissen Bereichen gibt es da sicherlich Spannung. Es ist auf jeden Fall ein deutlich verändertes Verhältnis. China war lange Zeit ein verhältnismäßig verlässlicher Partner, ein stabiler Partner. Und das hat sich eben in den letzten Jahren, insbesondere unter Xi Jinping, stark verändert. Es gibt viele Bereiche, wo man aneinander gerät. Auch bei der Wirtschaft gibt es viele Reibungspunkte. Die Bundesregierung betont auch immer wieder, dass, also was eigentlich auch Konsens ist in Europa, dass eben China immer häufiger auch wirtschaftliche Abhängigkeiten ausnutzt, um politische Ziele zu erreichen. Und das führt eben dazu, dass man eben nicht mehr so vorbehaltlos mit China zusammenarbeiten kann, auch in der Wirtschaft nicht zum Beispiel.
Dann erzähl uns doch mal, was sind denn die wichtigsten Punkte der Strategie?
Ja, also mit der Strategie will die Bundesregierung die China-Politik ja auf eine gemeinsame Basis stellen. Und deswegen ist vor allem interessant der Grundtenor. Es ist viel von Risiken die Rede im Umgang mit China. Aber auf der anderen Seite werden auch Kooperationen betont. Also das betrifft die Wirtschaft, aber auch im Klimabereich. Man muss dazu sagen, vieles von dem, was in dem Papier steht, wird insbesondere dem aufmerksamen Handelsblattleser schon sehr bekannt vorkommen. Also vieles wurde schon diskutiert. Vieles wurde auch schon gesagt von Vertretern der Bundesregierung, von Bundeskanzler Olaf Scholz, von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das heißt, es wird da vieles drinstehen, was schon mal gesagt wurde. Die Wirtschaft sollte sich das Papier aber dennoch sehr genau anschauen, denn es geht viel eben auch um die breitere Aufstellung von Unternehmen. Das gilt insbesondere für die, die ein starkes China-Geschäft haben. Und es geht darum, dass die Rohstoffabhängigkeit von China verringert werden soll. Es geht aber auch darum, wie die Bedingungen hierzulande verbessert werden können, dass man eben im Wettbewerb mit China auch bestehen kann. Also es geht auch um Standortbedingungen hier in Deutschland ganz konkret.
Das ist spannend. Was ändert sich? Also welche Auswirkungen hat die Strategie entsprechend auf unsere Wirtschaft hierzulande?
Also wie gesagt, die Strategie gibt die Richtung vor, aber legt natürlich nicht alles fest. Also man kann das sozusagen als Startpunkt so sich so ein bisschen angucken, vielleicht als Grundlagendokument, aber es wird natürlich in den nächsten Jahren trotzdem im Detail noch gerungen werden, was genau das dann für die Wirtschaft bedeutet, ob es neue, schärfere Gesetze gibt, zum Beispiel was, Investitionen in China angeht, was ja Güterverkauf auch an chinesische Unternehmen angeht und so weiter. Also das wird sich in den nächsten Jahren im Detail noch klären müssen, aber das sozusagen die China-Strategie gibt so ein bisschen die Richtung vor, sozusagen.
Und was hält China von diesen Plänen? Ist da schon was nach außen gedrungen?
Ja, also China hat schon den Prozess zu dieser Strategie sehr genau verfolgt und in Gesprächen mit Vertretern der Bundesregierung immer wieder seine Erwartungen sehr klar gemacht. Zum einen gibt es da rote Linien, wo China sehr alarmiert gewesen wäre, wenn es dort Änderungen gegeben hätte. Ein Beispiel ist die Taiwan-Politik der Bundesregierung. Wenn es da eine Änderung gegeben hätte, hätte das sicherlich zu starken Reaktionen geführt, aber das war auch nie der Plan. Also die Bundesregierung hält an der bisher praktizierten Politik gegenüber Taiwan fest. Da gibt es nichts Neues, von daher waren da auch keine größeren Reaktionen zu erwarten. Aber es gibt auch Stellen eben, die Peking ärgern. Und genau, das sind dann zwar nicht komplett neue Sätze, ja, also die wurden vielleicht schon mal so von einem der Regierungsmitglieder gesagt, aber es ist eben für China jetzt ein geeintes Dokument der Bundesregierung. Es ist schwarz auf weiß, wie die Bundesregierung sich gemeinsam gegenüber China aufstellt. Da kann jetzt nicht mehr einfach gesagt werden, ja, das ist eine Randmeinung von der Außenministerin, die sowieso so China-kritisch ist, oder dieser Minister, der ist sowieso nicht wichtig oder solche Dinge. Das kann nicht mehr so einfach wegdiskutiert werden, weil es eben schwarz auf weiß jetzt Position, gemeinsam geeinte Position der Bundesregierung ist. Und insbesondere im chinesischen System sind solche Dokumente sehr, sehr wichtig. Dass die arbeiten sehr viel mit diesen niedergeschriebenen Dingen. Und insofern wird das in China sehr, sehr genau gelesen werden, was da drin steht.
Und mehr Details zu den einzelnen Punkten der Strategie, aber auch wenn es noch Reaktionen geben wird aus China etwa oder aus der Wirtschaft, dann ist das alles nachzulesen online beim Handelsblatt. Dana, ihr haltet uns da auf dem Laufenden. Vielen Dank.
So ist es. Vielen Dank.
An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis von meiner Seite. Jetzt kam kurz vor Redaktionsschluss tatsächlich noch eine Reaktion von der chinesischen Botschaft in Berlin. Eine sehr verhaltene, ehrlich gesagt. Die Botschaft schreibt, dass China Deutschlands Partner bei der Bewältigung von Herausforderungen sei und nicht etwa ein Rivale. China hoffe, dass Deutschland seine Entwicklung rational, umfassend und objektiv betrachte. Zwanghaftes De-Risking, so heißt es weiter, auf der Grundlage von ideologischen Vorurteilen und Wettbewerbsangst, sei nur kontraproduktiv und verschärfe die Risiken künstlich. Ja, der japanische Nikkei-Index, der ist seit Jahresbeginn ziemlich stark gestiegen und wir wollen uns heute mal anschauen, warum das so ist. Am besten beurteilen kann das unser Korrespondent in Tokio, Martin Kölling. Hallo.
Hallo, ja, schönen guten Tag.
Als allererstes, lass uns mal ein bisschen den japanischen Markt besser kennenlernen. Was sind die wirtschaftlichen Kernkompetenzen des Landes?
Für mich ist Japan so etwas wie ein größeres Deutschland plus Alpha. Japan hat eine sehr starke Automobilindustrie, hat einen sehr starken Maschinenbau, hat sehr starke Chemieunternehmen und eben sehr viele Materialproduzenten, genau wie Deutschland. Doch es gibt noch mehr. Zum einen hat Japan einen sehr starken Schiffbau und eine sehr starke Stahlindustrie behalten. Es gibt hier mehrere große Schiffbaukonzerne noch und Stahlkonzerne. Aber darüber hinaus gibt es eben auch einen sehr starken Elektroniksektor. Mhm. Und auch IT-Konzerne. Also hier werden immer noch Computer hergestellt. Hier werden Quantencomputer selbst entwickelt und gebaut. Hier gibt es mehrere große Roboterunternehmen für Roboter in der Industrie. Gleichzeitig kümmern sich auch viele kleinere Startups, aber eben auch größere Unternehmen um Roboter in der Pflege und im Alltag. Auch in künstlicher Intelligenz tut Japan sehr viel, besonders im Bereich Unternehmen. Also digitale Fabriken, da passiert eine ganze Menge. Und was Japan auch unterscheidet von Deutschland, es gibt noch eine sehr starke Chipindustrie. Deutschland hat Infineon, aber Japan hat einen Weltmarktanteil bei der Chipindustrie von immer noch 10%. Das ist so viel, wie die EU zusammen hat. Das darf man eben nicht vergessen. Und daher ist Japan eben vielleicht sogar noch besser aufgestellt, von der Digitalwirtschaft zu profitieren und von künstlicher Intelligenz zu profitieren als Deutschland.
Das ist mal ein Statement. Also wir sehen, Japan setzt auf Hightech und damit gleichzeitig ja auf jeden Fall auf Zukunft. Viel Zukunft ist da drin. Spiegelt das Wirtschaftswachstum das schon wieder?
Jein. Also was Wachstum angeht, ist Japan eine Ausnahme gerade in der Welt oder in der westlichen Welt. Also von Rezession redet hier niemand. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also die Ökonomen erwarten, dass dieses Jahr das Wachstum so 1,3% betragen wird und auch nächstes Jahr über 1% liegen wird. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt spielt die Hightech-Industrie und so nicht so eine große Rolle. Wichtiger ist derzeit, dass die Erholung hier daheim weitergeht. Also man darf nicht vergessen, Japan ist mit 125 Millionen Menschen, Einwohnern und Konsumenten damit weniger von Exporten abhängig als Deutschland. Mhm. Die Binnenwirtschaft spielt deshalb hier eine große Rolle. Da hat Japan Nachholbedarf. Also derzeit ist Japan gerade erst dabei, das Vorkrisenniveau, das Vor-Corona-Niveau wieder zu erreichen. Also Japan hat ja sehr gelitten während der Corona-Krise und hat sich eben nur sehr langsam wieder erholt. Also anders als viele westliche Länder. Und zum Zweiten spielt der Tourismus jetzt eine große Rolle, weil der Tourismus hier ganz weggebrochen ist. Und jetzt ist der Tourismus schon wieder auf Vorkrisenniveau fast, ohne die chinesischen Touristen. Also das zeigt, dass da kommt eine ganze Menge Geld jetzt auch ins Land. Mhm. Und das hilft bestimmt Bereichen Hotelwesen und so weiter und Kaufhäusern sehr stark.
Nun hält ja die japanische Notenbank als letzte große Notenbank noch an ihrer expansiven Geldpolitik fest, der Leitzins. Martin, der ist bei euch noch negativ. Wie kann das sein, dass Japan sich das noch erlauben kann?
Der ist noch negativ. Die Geldpolitik ist hier sehr locker. Und wie das sein kann, ist, Japan hat sich einen Sonderweg wählen können, weil die Inflation hier nicht so hoch ist. Nach 30 Jahren Deflation haben die Unternehmen zu Anfang die erhöhten Einkaufspreise gar nicht an die Kunden weitergegeben oder nur im beschränkten Umfang. Also das waren hauptsächlich Energiepreise, wo der Markt eben flexibler ist. Und das hat dazu geführt, dass hier jetzt die Inflation derzeit bei ungefähr 4% liegt. Das ist so der Spitzenwert, ja. Das ist für Japan eine ganze Menge, weil, wie gesagt, die Japaner sind das gar nicht mehr gewöhnt, dass die Preise überhaupt steigen, weil sie das in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht getan haben. So, und das Gute für Japan ist, ich sag mal Gute, jetzt aus Anlegersicht vielleicht Gute für Japan ist, dass sich an dieser Niedrigzinspolitik so schnell auch nichts ändern wird. Was eben hilft, die Zinsen niedrig zu halten, ist, dass die Notenbank erstens damit rechnet, dass die Inflation wieder sinken wird. Mhm. Deswegen besteht jetzt kein großer Druck auf die Notenbank, die Zinsen anzuheben. Und zum Zweiten möchte die Notenbank und möchte die Regierung gerne Inflation haben. Die Regierung und die Notenbank möchten eigentlich, dass es sich eine Lohnpreisspirale hier in Japan verfestigt, weil sie das in der letzten Zeit nicht hatten. In Japan sind die Reallöhne halt in den letzten 30 Jahren stabil geblieben. Mhm. Und deswegen sind andere Länder vorbeigezogen. Südkoreaner verdienen jetzt pro Kopf mehr als Japaner. Deshalb möchte die Regierung eigentlich, dass sich hier wieder eine dynamische Wirtschaft entwickelt, die eben aus der Deflation rauskommt und rausbeschleunigt und zu Wachstum führt und zu höheren Einkommen führt, zu dynamischen Strukturreformen, erhöhter Produktivität und so weiter. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, und das ist die extrem hohe Staatsverschuldung. Also die Staatsverschuldung liegt bei 260% des Bruttoinlandprodukts. Das heißt, wenn die Zinsen so stark ansteigen würden wie in den USA, hätten wir hier eine Finanzkrise. Mhm. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass die japanische Notenbank den Zins eher niedrig halten muss.
Okay, verstehe. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, ne? Dass man sich da eine Lohnpreisspirale wünscht, während man sich hier in Deutschland eher davor fürchtet. Spannender Kontrast. Jetzt ist es ja in der Theorie so, dass niedrige Leitzinsen die Wirtschaft ankurbeln, Unternehmen motivieren, mehr zu investieren, Verbraucher dazu motivieren, mehr zu konsumieren. Ist das also die Situation in Japan aktuell? Ist das ein Vorteil gegenüber Europa und dem Rest der Welt?
Es ist sicherlich ein Vorteil. Also die ultralockere Geldpolitik unterstützt das Wachstum natürlich weiter. Und der extrem verschuldete Staatshaushalt wird natürlich auch dadurch stabilisiert. Es erlaubt großzügige Konjunkturprogramme und Sozialprogramme. Der Nachteil ist zum einen, dass strukturelle Schwächen überdeckt werden. Also der Reformdruck ist auch nicht so hoch. Und es gibt in Japan sehr viele, besonders kleinere und mittlere Unternehmen auch, die eben nicht sehr produktiv sind. Das ist der eine Punkt. Was es eben auch nicht ändern kann, ist der Rückgang der Bevölkerung. Also in Japan geht die Bevölkerung schon seit jetzt 2009 zurück. Das heißt, der Markt schrumpft. Das macht es natürlich schwierig für Unternehmen hier im Land groß zu investieren. Die investieren deshalb eher außerhalb.
Ein Nachteil ist wahrscheinlich auch, dass der japanische Yen dadurch sehr geschwächt ist, ne? Vor allem gegenüber dem Euro und dem US-Dollar.
Ja, die Notenbank kann halt sehr viel kontrollieren. Sie kann den Zins kontrollieren bei Staatsanleihen, aber den Wechselkursmarkt nicht. Und da hat es halt voll durchgeschlagen.
Ja.
Also der Yen ist wirklich sehr schwach geworden. Ist nicht der schwächste Wert aller Zeiten derzeit, aber schon sehr schwach. Und das hat natürlich gute Seiten für Exportkonzerne. Die erzielen einen Großteil ihrer Gewinne und ihre Umsätze im Ausland. Dann durch die Umrechnung in Yen sieht das natürlich in den Bilanzen besonders gut aus. Da gibt es große Wechselkursgewinne. Da lohnt sich's dann auch. Ne? Zudem werden natürlich auch Exporte aus Japan wettbewerbsfähiger. Das hilft auch. Das hilft der Exportwirtschaft auch. Und noch ein Punkt, den hätte ich jetzt fast vergessen. Auch die Gehälter werden hier jetzt günstiger natürlich. Gerade in der Hightech-Industrie, da sagen einige Experten, dass inzwischen also Spitzenprogrammierer hier in Japan preiswerter sind als in Vietnam. Das könnte zum Beispiel Investitionen nach Japan ziehen, gerade im Bereich Dienstleistungen oder IT-Industrie. Das Problem für Anleger ist, solange der Yen fällt, wird natürlich auch ein Teil der Kursgewinne am Aktienmarkt wettgemacht, aus ausländischer Anlegersicht. Für die Japaner spielt es keine Rolle, Yen ist Yen. Aber wenn man halt dann in Euro investiert oder in Dollar, dann reduziert sich der Gewinn durch eben einen Fall des Yen. Dreht sich allerdings dann natürlich die Dynamik, kann man wiederum Wechselkursgewinne einstreichen als Anleger.
Martin, auch die politische Stabilität ist ja neben der wirtschaftlichen immer ein ganz wichtiges Kriterium bei der Auswahl neuer Investitionsziele. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg positioniert sich Japan ja auf der Seite der Ukraine und verurteilt Russlands Vorgehen. Geht das Land denn auch sonst unsere westlichen Werte mit?
Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, ja. Japan hat sich schon lange ganz entschieden an die Seite der USA gestellt. Aber man muss dazu eben sagen, Japan setzt weiterhin auf eine eigene Außenpolitik. Und die gleicht der deutschen in gewisser Weise. Also besonders jetzt im Bereich China sieht man das sehr stark. Da kooperieren Japan und Deutschland sehr stark. Gerade Japan liegt China sehr nahe und China wird hier in Japan schon länger als wachsende militärische Bedrohung angesehen. Gleichzeitig will aber Japan auch das große Geschäft mit China nicht verlieren. Also die Unternehmen möchten gerne weiter investieren vor Ort. Und das ist ein Balanceakt, den Japan nun schon seit Jahrzehnten eigentlich vollführt. Und in den letzten Jahren wird dieser Balanceakt immer schwieriger, aber Japan zieht den weiter durch. Und sorgt dabei auch dafür, dass es zu keinem Decoupling kommt. Ja, also dass die USA sich auf den Begriff De-Risking eingelassen haben, liegt auch bestimmt mit daran, dass auch Japan sehr stark gesagt hat, wir möchten weiterhin mit China Geschäfte machen. Wir suchen das Gespräch mit China. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da treffen sich die deutschen und die japanischen Interessen.
Und gibt es neben den Spannungen mit China sonst noch nennenswerte Risiken mit Blick auf Japan?
Ja, also Ein großes Risiko ist natürlich die japanische Staatsverschuldung. Wie wird es damit weitergehen? Kann Japan sich das weiterhin leisten, so hohe Haushaltsdefizite wie bisher durch die Notenbank zu finanzieren? Was passiert, wenn jetzt wirklich die Zinsen steigen? Das ist ein Problem. Die nächste Frage, die sich da anschließt, ist, bleibt die Inflation beherrschbar und eben moderat wie derzeit? Oder wird sie doch noch stärker steigen? Und der dritte Punkt, der auch damit zusammenhängt, ist dann eben, möglicherweise ein noch dramatischerer Absturz des Yen. Das sind dann so die wirtschaftlichen Risiken. Und dann gibt es Risiken, die man in anderen Ländern weniger einkalkulieren muss und die man auch nur schwer einkalkulieren kann. Das sind nämlich Naturkatastrophen. Mhm. Also wir warten hier im Großraum Tokio auf ein Megabeben. Also die Worst-Case-Szenarien sagen voraus, dass es zu Schäden von einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts kommen könnte. Und das ist eben nur ein Bereich, wo ein Großbeben droht, auch vor der Küste von Toyota sozusagen, vor der Heimatpräfektur von Toyota, könnte es ein großes Beben geben. Und das ist eben das industrielle Kernland, das getroffen werden könnte. Und dann darf man nicht vergessen, dass Japan 106 aktive Vulkane hat ungefähr. Und der größte und schönste und mächtigste Vulkan eben am Horizont über Tokio thront und eben auch ausbrechen könnte. So, das sind so die die Punkte, die Naturkatastrophen, die passieren könnten. Das sind eben relativ geringes Risiko, aber wenn es dann richtig hart trifft, dann ist eben sind die Folgen auch groß.
Was man nicht alles beachten muss. Martin, ich habe eingangs schon die Kursrallye des Nikkei-Index angesprochen. Sind Anleger, die sich jetzt erst für Japan interessieren, mit Blick auf die Bewertungen schon zu spät dran? Was meinst du?
Persönlich denke ich, ja. Allerdings habe ich gerade heute einen Report reinbekommen von der Bank of America Merrill Lynch, wo eben gesagt wird, dass jetzt gerade auch noch, dass gerade die asiatischen Anleger derzeit weiterhin sehr stark auf Japan schauen und die Strategen daher davon ausgehen, dass es weiterhin ein Inflow von Kapital nach Japan geben wird, von ausländischem Kapital nach Japan. Und das würde ja darauf hindeuten, dass es noch Schwung geben kann hier in Japan. Mhm. Es gibt eben auch einige Analysten, die sagen, dass sogar eben die Rekordwerte aus den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, also geknackt werden können. Also der Nikkei-Aktienpreisindex über 40.000 Punkte steigen könnte. Und das wäre nochmal ein Plus von ungefähr 20% vom jetzigen Stand aus. Analysten trauen dem Nikkei und den japanischen Aktien noch einiges an Aufwärtspotenzial zu.
Das ist ein Statement. Du bist ja jetzt, du hast schon gesagt, seit über 20 Jahren da in Tokio. Heißt, du kennst die japanischen Unternehmen, die wichtigsten japanischen Unternehmen wahrscheinlich sehr gut. Was sind denn aus deiner Sicht die spannendsten bzw. wertvollsten Unternehmen in Japan?
Also ich persönlich finde am spannendsten derzeit, wie die japanischen Autohersteller den Umstieg auf Elektroautos schaffen. Die japanischen Hersteller haben sehr lange auf Hybridautos gesetzt, wo sie Weltmarktführer waren und haben so ein bisschen den Elektroautoboom verschlafen. Jetzt sind sie aber voll dabei und haben eben auch eine große Offensive gestartet, die so ab 2024, 2025, 2026 dann sich auch im Straßenbild niederschlagen sollte. Aus Anlegersicht derzeit, kurzfristig, darum geht's ja heute, finde ich Unternehmen interessant, die eben auch stark von China abhängig sind. Einige Analysten sagen, man könne eben durch die Investition in sichere japanische Aktien auch indirekt in chinesische Aktien investieren, denn derzeit ist ja das Investieren in China nicht, gilt als riskant. Und es gibt eben gerade im Bereich Chipindustrie und Chipzulieferer, Maschinenbauer, Baumaschinenhersteller eine Reihe von Unternehmen, die eben sehr stark in China investiert sind und deswegen auch den Ausbau der chinesischen Chipindustrie mitmachen können, ja, mit davon profitieren können. Und das Tolle bei diesen Unternehmen ist natürlich, dass Japan ein Verbündeter der USA ist und dadurch natürlich Japan auch den US-Markt weiterhin hat, weil Japan in den USA als sicherer Partner gilt. Mhm. Also in Japan kann man eben von beiden Märkten profitieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Nikkei gesprochen. Es gibt aber auch noch andere spannende Indizes da bei euch, ne?
Ja, der Nikkei-Index, der Nikkei 225 ist der Leitindex. Auf dem fußen dann viele börsennotierte Aktienfonds, ETFs. Aber darüber hinaus gibt es eben noch eine Reihe von anderen Nikkei-Aktienindizes. Ein anderer, der auch wichtig ist und der auch als Grundlage für ETFs dient, ist der Topics-Index. Das ist der Index der Tokioter Börse. Da sind dann die Unternehmen im Prime-Segment drin, ungefähr 2000 Unternehmen. Das ist ein sehr breiter Index. Während also man bei dem Nikkei-Index in die Großunternehmen investiert, geht man mit dem Topics zum Beispiel in die Breite. Und dann gibt es eben noch andere Indizes wie den MSCI Japan vom amerikanischen Finanzdienstleister MSCI. Und der ist auch stärker auf größere Unternehmen ausgerichtet. Was ich auch noch ganz interessant finde als Alternative vielleicht, wo Japan auch interessant werden könnte, sind ETFs, die börsengehandelten Immobilienfonds folgen. Also gerade Tokio ist ein sehr aktiver Markt und jetzt durch den schwachen Yen könnte er natürlich noch stärker wieder an Anziehungskraft für ausländische Anleger gewinnen. Und das könnte sich eben auch in den ETFs niederschlagen.
Martin, und damit darf ich dir ganz, ganz herzlich danken dafür, dass du uns mit auf die Reise genommen hast und uns so ein bisschen an deinen 20 Jahren Erfahrung mit Japan hast teilhaben lassen. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Es war mir eine Freude.
So, jetzt haben wir Gelegenheit, gedanklich wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollte es andere Länder, andere Märkte geben, über deren Potenziale und Risiken Sie gern mehr erfahren würden, dann sagen Sie bitte gern Bescheid. Das können Sie per Mail machen an today@handelsblatt.com oder per WhatsApp, Signal oder Telegram über die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ganz herzlichen Dank an Sie fürs Einschalten und alles Gute. Tschüss.